Ein Mensch mit einer psychischen Erkrankung zu begleiten über Tage, über Wochen, über Monate, das ist chronischer Stress.
Ja.
Und chronischer Stress macht auf allen möglichen Ebenen etwas mit den Angehörigen. Und so ist es gar nicht mal so selten, dass wenn man einen Menschen mit einer psychischen Erkrankung begleitet, ohne dass man selber auch unterstützt wird, dass man dann selber auch depressiv wird oder eben andere stressbedingte Erkrankungen bekommt.
Willkommen bei Seelenarbeit, dem Psychiatrie-Podcast aus dem LVR-Klinikverbund. Echte Geschichten, ehrliche Einblicke von Menschen, die mit Herz in der Psychiatrie arbeiten. Unser Ziel, Vorurteile abbauen, Einblicke geben und den Menschen hinter dem Beruf sichtbar machen. Denn Seelenarbeit beginnt mit echten Geschichten und hier erzählen wir sie. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sind zusammen auf dem Weg, psychische Erkrankungen besser zu verstehen und auch die Arbeitsweise diverser Professionen in den LVR-Kliniken zu durchleuchten. Heute stehen einmal nicht die erkrankten Personen selbst im Mittelpunkt, sondern die Menschen, die sich Sorgen machen, die Familie, die Freunde, das Umfeld, Partner und Partnerinnen, Kinder, Eltern, vielleicht sogar Nachbarn. Es geht um Fragen wie geht man damit um, wenn ein geliebter Mensch plötzlich nicht mehr derselbe zu sein scheint? Was hilft Angehörigen, wenn psychische Erkrankungen den Alltag bestimmen und wie gelingt es, die Hoffnung nicht zu verlieren? Ich bin Daniel Schwingenheuer, euer Host. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und die Person, die uns heute viel erzählen wird über das Thema familiale Pflege, ist Birgit Esch. Schön, dass du auch mit dabei bist.
Ja, guten Morgen, Daniel. Schön, dass ich dabei sein darf.
Wir sind heute an der LVR-Klinik in Bonn. Du bist systemische Familientherapeutin, Gesundheits- und Krankenpflegerin und Pflegetrainerin. Wie groß ist jeweils der Anteil an deinem Alltag oder mischt sich das?
Mein Anteil am Alltag?
Der verschiedenen, wann bist du systemische Familientherapeutin, wann arbeitest du noch so als Gesundheitskrankenpflegerin und Pflegetrainerin oder hast du dich inzwischen komplett auf eine Sache im Alltag fokussiert?
Ach so, ja gut. Also mein Arbeitsfeld gestaltet sich so, dass eigentlich alles sehr schön miteinander vermischt wird. Also so an sich der Vorteil daran ist, dass ich eben als Krankenschwester diese Angehörigenberatung machen darf, ist, dass der Fokus eher in dem Miteinander, wie können wir tatsächlich im Kontakt bleiben, ist, dass wir, wie kann der Kontakt aufrechterhalten werden und wie kann ich einen guten Umgang damit finden. Also es ist ja der Begriff familiale Pflege, ist manchmal so ein bisschen irreführend, dass sich sehr viele Angehörige auch gar nicht bei mir melden, weil sie denken, okay, mein Angehöriger hat ja eine Depression, aber der kann sich ja noch alleine waschen. Deswegen melden sich die meisten dann eben gar nicht. Und dass eben halt Pflege auch bedeutet, gerade in der Psychiatrie, wie kann Kontakt gelingen, wie kann Beziehung weiterhin aufrechterhalten werden. Und das mache ich. Und so vermischen sich alle Berufsbilder ganz harmonisch ineinander, dass man sagen kann, ich bin 100%ig, alles drei von allem, jeden Tag.
Also 300% für alles.
Ganz genau, ganz genau.
Großartig. Und also es scheint wirklich auch wichtig zu sein, dass wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was diese familiale Pflege eigentlich ist. Und trotzdem vorher nochmal ganz kurz für die Seelenarbeit-Profis unter euch. Da draußen ist das natürlich jetzt nichts Neues, aber es gibt auch immer wieder Leute, die neu mit dabei sind. Und deswegen eine ganz kurze Triggerwarnung für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören. Es geht auch heute wieder um psychische Erkrankungen. Wenn euch solche Inhalte emotional belasten, dann hört bitte nur weiter zu, wenn ihr euch stabil fühlt oder gemeinsam mit einer Vertrauensperson und zögert nicht, professionelle Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Birgit, du hast gestartet damals mit einer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, warst dann 19 Jahre lang in Köln im Alexianer Krankenhaus, bist dann in die Tagesklinik nach Rodenkirchen gewechselt, hast eine Weiterbildung in der familiären Pflege gemacht. Warum war das damals wichtig für dich? Warum bist du diesen Schritt gegangen?
Also der Schritt zur familialen Pflege hin war insofern sehr stimmig, weil auch im Stationsalltag war es ja immer so gewesen, dass wir Berührungspunkte mit Angehörigen hatten. Aber die tatsächlich jetzt auch so in den Therapieprozess mit einzubinden, so hat das Ganze einfach sehr, sehr viel runder gemacht. Vorher war es eigentlich eher so, dass dann nur der Kontakt war, wenn es in Richtung Entlassung ging und wir halt uns gemeldet haben, so nach dem Motto, ja, hier ist doch alles fein, dann können wir auch bald entlassen. Und dann kam erst der Kontakt und dann kam aber so das Feedback von den Angehörigen, die bei uns ist immer noch gar nicht alles fein. Und die Weiterbildung zur familialen Pflege hat erst einmal auch den Rahmen geschaffen, dass man sagen konnte, okay, mithilfe dieses Projektes ist auch in unserem Therapiealltag die ganzheitliche Arbeitsweise sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt, dass Angehörige sehr viel früher in den Prozess mit einbezogen wurden. Ja. Deswegen war das für mich und für meine Arbeit ein absolutes Geschenk.
Das bedeutet, da ist es schon runder geworden, das gesamte Bild, und dann kam für dich ja trotzdem nochmal der Wechsel nach Bonn in die LVR-Klinik. Was waren damals die Beweggründe, dahin zu gehen?
Also, dass ich hier einfach optimale Rahmenbedingungen hatte. Ganz doof gesagt, dass ich hatte halt in Köln eher, war das halt in meinem Arbeitsalltag, musste man sich so zwischendurch Nischen suchen, zwischen der eigentlichen Stationsarbeit, dann noch die Angehörigenarbeit zu machen. Und hier hatte ich das große, große Glück, genau zur richtigen Zeit meine Bewerbung abzugeben, dass hier eine Freistellung eben auch war. Mhm. Dass ich jetzt sagen kann, okay, ich kann mich jetzt hier komplett auf die Angehörigenarbeit fokussieren. Und habe eben auch den Zeitrahmen, ich habe die Räumlichkeiten, ich habe die Möglichkeit, dass man mich überhaupt erreichen kann. Das war früher nicht so ganz gegeben und jetzt kann ich sagen, okay, also ich kann den optimalen Rahmen auch schaffen, um mich in Ruhe mit den Angehörigen zusammenzusetzen, was halt im Stationsalltag, wenn du zwischendurch auch noch mindestens 20 Akutpatienten zu begleiten hast, da ist es schon eher die Seltenheit, dass ich mal eine Dreiviertelstunde Zeit habe, mit den Angehörigen zu reden. Und hier ist das Minimum. Und das macht es einfach sehr komfortabel für mich und auch für die Angehörigen.
Wir nähern uns heute in diesem Gespräch diesem optimalen Kreis, den du da geschaffen hast, mal ein bisschen näher. Und wir starten jetzt am besten mit unserer Schnellfragerunde, dass wir noch ein bisschen was lernen über dich und über deinen Beruf. Deine Aufgabe ist es jetzt, so schnell und trotzdem so präzise wie möglich zu antworten auf drei Fragen, die ich dir stelle. Die erste Frage wäre, beschreibe deinen Beruf in drei Worten.
Dasein, Hoffnungsgeberin und Selbstwirksamkeitsstärkerin. Drei Wortneuschöpfungen.
Ja, schöne Worte, die du da geschöpft hast. Was überrascht Menschen am meisten, wenn sie von deinem Beruf hören?
Dass es dieses Angebot überhaupt gibt.
Oh, also spannend.
Dass es diesen Fokus überhaupt gibt, das ist es eher so, dass sehr viele sehr überrascht sind und sagen, so wie jetzt echt, ne? Also so, dass es, obwohl es auch die familiale Pflege jetzt seit knapp 20 Jahren gibt es die, ist es immer noch nicht in alle Bereiche umgegangen. Insofern ist das, was ich jetzt mache, dieses Erklären, was machst du denn da jetzt überhaupt, gehört eigentlich auch eher zu meinem täglichen Brot, dass ich sagen kann, ja, es gibt mich und das ist gut so.
Wir haben noch eine dritte Frage.
Ja.
Worüber wird, wenn wir jetzt über Angehörige nachdenken, zu wenig gesprochen? Überforderung oder Erschöpfung?
Also sich überhaupt einzugestehen, dass man überfordert ist, würde ich sagen. Mhm. Also diese dem Raum zu geben oder sich überhaupt auch einzugestehen, dass auch die eigenen Bedürfnisse bei der Begleitung sehr häufig hinten angestellt werden. Und erstmal diese Überforderung tatsächlich zu verbalisieren und einzugestehen, so nach dem Motto, inwiefern darf ich mir diesen Raum geben? Dem anderen geht's doch schon so schlecht, da kann ich doch jetzt nicht noch sagen, mein Gott, ich finde das alles fürchterlich anstrengend, was hier läuft.
Ja. Keine besonders kurze Antwort, aber eine absolut richtige Antwort. Aber du hast Glück, wir sind jetzt auch schon fertig mit unserer Schnellfragerunde. Es ist ja völlig normal und gut und natürlich auch richtig, dass wenn jemand erkrankt, dass diese Person dann erstmal für alle im Fokus steht. Für ein Krankenhaus, das behandelt, für die Angehörigen, die sich Sorgen machen. Und dennoch stellt sich irgendwann, das hast du gerade auch schon erläutert, stellt sich vor allem auch die Frage, wie geht's irgendwann weiter mit und nach der Krankheit? Viele können sich jetzt unter einer Psychiatrie was vorstellen, unter Pflege, unter Therapie. Die familiale Pflege, du hast es vorhin schon begonnen, so ein bisschen anzureißen, aber wie genau ist die definiert?
Die ist so definiert, dass sie eigentlich in groben vier Bereiche abdeckt. Mhm. Das eine ist die individuelle Beratung. Das heißt, Angehörige können allein oder auch mehrere Angehörige zusammen können bei mir einen Termin ausmachen. Wir vergleichen unsere Kalender und man kommt erstmal in mein zauberhaftes Büro. Und wir schauen erstmal auf die aktuelle individuelle Situation. Also was ist der Anlass, weshalb Sie sich gesagt haben, jetzt ist erstmal ein guter Zeitpunkt, um mal bei der Fresh vorbeizukommen. Und wie kann ich tatsächlich in dieser aktuellen Situation erstmal Entlastung schaffen? Dazu gehört ganz viel auch erstmal Erstaufklärung darüber, was passiert denn jetzt überhaupt? Und dass er eben auch so gehört wird, wie waren denn eigentlich so die letzten Wochen, bis es zur Aufnahme gekommen ist? Weil das ist häufig auch die schwierigste Zeit. Also nicht dieses, okay, wenn jemand in der Klinik ist, kommt ja auch erstmal so eine Art Erschöpfung und Erleichterung aus. Aber der Weg in die Klinik hin, da haben Angehörige schon manchmal Übermenschliches geleistet, bis jemand überhaupt Hilfe annehmen kann. Also das Erste ist halt dass ich halt eine individuelle Beratung mache bei mir im Büro. Das zweite Standbein ist, wenn es dann halt, also ich begleite dann während der Therapie bei uns in der Klinik die Angehörigen, und wenn es dann aber in Richtung Entlassung geht, das ist ja sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Angehörigen mit ganz viel Unsicherheit verbunden. Man kann sich noch gut dran erinnern, wie war das denn oder was ist der Grund, wieso jemand in die Klinik gekommen ist, und dann eben auch diese Verunsicherung, okay, kriegen wir das überhaupt zu Hause hin?
Ja, ja.
Und dann eben zu schauen, okay, was braucht es denn, damit es zu Hause gut funktionieren kann? Idealerweise hat sich ja der Betroffene bei uns in der Klinik gut stabilisiert. Und wie kann man das, was hier gut getan hat, auch auf den Alltag zu Hause dann halt übertragen? Und deswegen finden dann eben auch hinterher auch Gespräche mit den Betroffenen statt, dass man den Übergang gut gestalten kann. Und hinterher, auch wenn die Entlassung schon vollzogen ist, dass dann auch noch weitere Termine stattfinden können. Entweder bei mir im Büro oder eben auch zu Hause. Also das ist so das zweite Standbein. Das dritte Standbein ist, dass ich zu unterschiedlichen psychischen Erkrankungen Kurse gebe, wo ich über das Krankheitsbild aufkläre, dass man sozusagen schon mal so zum individuellen Experten ist man ja sowieso schon im Umgang geworden, aber dass man auch mehr Sicherheit im Umgang mit der Erkrankung erfährt, indem man einfach mehr Wissen hat und sagt, okay, was ist tatsächlich die Erkrankung? Das ist halt nicht so sehr viele Symptome, wie jetzt Rückzug, Aggressivität oder wie auch immer. Das sind alles Symptome, die sich sehr persönlich anfühlen. Und zu merken, das ist nicht persönlich, das ist tatsächlich ein Ausdruck der Erkrankung. Und wie kann ich damit eben auch umgehen? Das sind dann halt die Kurse, wo ich über die Krankheitsbilder aufkläre. Und wer dann immer noch nicht genug hat, der kann dann gerne im Anschluss an die Kurse gebe ich monatliche Gesprächskreise.
Ja.
Also das eine ist halt, dass man halt rein theoretisch weiß, was ist die Erkrankung und wie kann man damit umgehen. Und dann aber so merken, okay, wie setze ich das im Alltag um? Kennen wir ja alle von Fortbildungen, wo man hochmotiviert rausgeht und sagt so, das werde ich jetzt immer so machen. Und nach 4 Wochen denkt man sich, was war das nochmal? So, und so ähnlich ist das dann eben auch. Das ist das Ganze dann nochmal so schauen, okay, wie kriegen wir das jetzt im Alltag auch gut umgesetzt?
Ja. Ja, also der LVR hat sich da ja über die letzten Jahre wirklich intensiv aufgestellt. Du hast diese ganze Entwicklung dieses Bereichs Angehörigenarbeit mit aufgebaut in Bonn. Wir kommen gleich nochmal zu diesen einzelnen Angeboten, die Ursprünge, Notwendigkeit. Ich möchte jetzt gerade gerne nochmal auf diese erste Situation eingehen, wenn Angehörige zu dir kommen. Ne? Gibt es da so typische Sätze, die du immer wieder hörst? Gibt es so ein typisches Phänomen, was eigentlich sinnbildlich ist für Angehörige, die sich Sorgen machen?
Ja, also es sind gerade beim Erstgespräch ist einerseits erstmal die Erleichterung oder das Bedürfnis, man hat ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis, was gewesen ist.
Mhm.
Und wenn das erstmal einigermaßen gestillt ist, kommt häufig die Frage, okay, was kann ich tun?
Ja.
Also so dieses, ich möchte jetzt aktiv dafür irgendetwas tun, damit es meinem Angehörigen besser geht. Ne?
Mhm.
Also wobei es bei sehr vielen Erkrankungen eigentlich auch schon ist, dass Angehörige ja schon alles möglich und sehr kreativ gewesen sind, was sie tun können. Und halt dieses, okay, ich bin jetzt hier, was kann ich jetzt noch mehr tun? Also es ist eigentlich immer so nach dem Motto, wenn es dem noch nicht gut geht, dann habe ich noch nicht genug getan.
Ja.
Und dann aber zu sagen, okay, es geht jetzt auch, oder welche Sätze, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Gibt es Sätze, die ich sagen kann, die die Erkrankung meines Angehörigen noch verstärken? Na, also es gibt ist halt, der natürliche Umgang ist durch die Erkrankung abhandengekommen. Und man sagt, okay, ich brauche jetzt einfach nochmal so einen neuen Fahrplan. Was ist der richtige? Und weg von dem Natürlichen, so nach dem Motto, also man traut dem eigenen Bauchgefühl nicht mehr so richtig. Das ist so das eine. Das andere ist, dass sehr viele Eltern, die zu mir kommen, sich auch sehr intensiv mit der Schuldfrage auseinandersetzen. So nach dem Motto, okay, was habe ich denn falsch gemacht? Beziehungsweise, wenn ich alles richtig gemacht hätte, dann wäre mein Kind ja nicht krank. Und so und dann eben so sagen, so nee, das hat tatsächlich überhaupt nichts mit der, also in den seltensten Fällen etwas mit der falschen Erziehung zu tun, sondern eben da erst nochmal aufzuklären, welche Ursachen und Risikofaktoren gibt es, dass eine psychische Erkrankung entstehen kann. Und das hat selten etwas damit zu tun, wie jetzt man als Eltern, was man als Eltern getan oder unterlassen hat.
Ja.
Also da eben auch von der, da so ein bisschen, dass das zu nochmal hinzuschauen, okay, wo haben Sie denn das Gefühl, dass Sie sich schuldig gemacht haben und kann man das eventuell nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und sagen kann, okay, die Vergangenheit kriegen wir jetzt nicht mehr nicht mehr verändert, aber wie kann man aus der Schuldfrage eine Verantwortung machen, die Sie gut handeln können?
Ja, wir haben ja hier in diesem Podcast auch schon häufiger mit Vorurteilen aufgeräumt. Das ist ja im Prinzip so ein Vorurteil, was man gegenüber sich selbst hat, ne? Also so eine Art Falschanalyse des eigenen Verhaltens, was da passiert, ne? Dass man sagt, ich bin daran schuld, dass jemand anders psychisch erkrankt. Das ist aber natürlich dann auch irgendwie ein falsches Verständnis von psychischen Krankheiten, weil das häufig ja nicht wahnsinnig viel mit dem zu tun hat, was andere Leute machen, sondern es sind halt einfach Krankheiten, die sich entwickeln. Ich bin ja auch nicht schuld daran, wenn jemand eine Erkältung bekommt, es sei denn, ich habe jetzt irgendwie dem Kind eine Jacke nicht angezogen, aber wenn ein 16-Jähriger dann irgendwie eine Erkältung bekommt, dann bin ich ja auch nicht schuld daran.
Genau. Und da eben zu sagen, okay, wo sind eigentlich auch so die Grenzen, beziehungsweise häufig ist es ja so, dass wenn man in diesem Krankheits-Mini-Blubberblasen-Universum sich befindet, dass man so das Gefühl bekommt, also so verrückt wie bei uns, geht wirklich nur bei uns. Das gibt es überhaupt nicht. Ne? Also, und das ist auch das Schöne an den Kursen und an den Gesprächskreisen, dass allein schon die Erkenntnis davon, so wow, dass den anderen geht es genauso. Plus, das könnte tatsächlich ein Symptom sein, weil wenn ich dieses das verursacht habe, die Erkrankung meines Kindes, wie kann es dann sein, dass eine vollkommen andere Familie mit vollkommen anderen Gegebenheiten das gleiche Problem haben? Es macht es dann nochmal fassbarer und auch erleichternder zu sagen, okay, ist tatsächlich ein Krankheitsbild, wo mein Einfluss oder mein Verschulden gar nicht so hoch sein kann.
Ja. Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs darüber nachgedacht, dass es ja im Prinzip zwei Ansätze gibt, mit denen man zu dir kommen kann. Ne? Erstens mal, wie kann ich helfen? Das hast du gerade schon dargestellt, dass viele sich eben genau diese Frage stellen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch den Ansatz geben, mir muss geholfen werden, weil ich weiß auch nicht mehr weiter. Das eine ist halt der Fokus auf außen, das andere der Fokus auf innen. Wie verteilt sich das so bei den Leuten, die zu dir kommen?
Also ich glaube, da sind wir auch wieder, wie oft kann ich 100% sagen? Ja, also das heißt, im Laufe des Gesprächs kommen beide Sachen rüber. Aber es braucht manchmal doch eher nochmal eine Vertrauensebene, dass überhaupt das gesagt werden kann. Ne? Also dass man sich das überhaupt eingesteht. Es gibt aber auch einige Angehörige, die sich schon direkt melden und sagen, also ich bin wirklich am Ende meiner Kräfte, eigentlich muss ich den Kontakt abbrechen, weil ich kann nicht mehr. Und da tatsächlich den Rahmen zu bilden, zu sagen, so wie können wir es so gestalten, dass tatsächlich die Familie miteinander im Kontakt bleiben können, auch mit der psychischen Erkrankung. Und das zu begleiten, das zu erleben, das macht meinen Job einfach nach wie vor jeden Tag so besonders und einfach großartig. Das mag ich unglaublich.
Genau. Du hast vorhin die verschiedenen Säulen deiner Arbeit schon skizziert. Lass uns mal konkreter auf die Angebote eingehen, die ihr da an der LVR-Klinik in Bonn habt. Zum Beispiel hast du gesagt, dass du Menschen mehr über die Krankheit erzählst. Was verändert sich in Angehörigen, wenn du über diese Krankheiten erzählst und wenn sie mehr verstehen, was in der betroffenen Person eigentlich vor sich geht.
Ja, also das ist die, also jetzt aktuell läuft zum Beispiel ein Psychosekurs. Mhm. Also wir treffen uns an 3 Abenden und es ist, ist unabhängig davon, ob es der Depressionskurs ist oder der Psychosekurs. Der erste Tag wird eben erstmal sehr viel selber auch erzählt, was hat mich eigentlich in diesen Kurs geführt. Und die Grundstimmung ist häufig eben sehr viel Unsicherheit, Überforderung und ja, einfach die geballte Hilflosigkeit. Und schon am ersten Abend, wo es erstmal nur darum geht, wir tauschen uns gegenseitig aus, was ist denn das überhaupt? Gehen schon die Angehörigen mit einer Spur mehr Hoffnung und Perspektive raus. Ne? Also dieses Reinkommen mit der absoluten Überforderung und rausgehen so nach dem Motto, okay, der Hoffnungsschimmer ist schon mal so ein bisschen da. Und innerhalb von 3 Abenden entwickelt sich tatsächlich sowohl in der Gruppe als auch bei jedem Einzelnen eher so eine Art anderer individueller Zugang zu der Erkrankung, dass sie halt merken, so, ich bin tatsächlich gar nicht so hilflos, wie ich gedacht habe und ich bin in Kontakt mit meiner Souveränität im Umgang damit gekommen. Natürlich ist die Erkrankung dadurch nicht weg, aber allein zu sagen so, okay, ich bin gar nicht so fremdbestimmt, wie ich gedacht habe und es gibt Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann und mich auch damit sicher und gut fühlen kann.
Was sind denn so konkrete Tipps, die du für Angehörige dann hast?
Keine Hilfe ohne Auftrag. Das ist gerade bei Angehörigen, die Menschen mit Depressionen begleiten, häufig dieser Teufelskreislauf, so nach dem Motto, ich sehe ja schon, wie schlecht es dem anderen geht. Und deswegen muss ich einfach, weil ich mir das nicht so gut angucken kann, werde ich immer aktiver. Und dadurch, dass ich selber aktiver werde als Angehöriger, wird nur leider der Depressive immer passiver, hat keine Erfolgserlebnisse mehr. Und somit ist das eher ein Teufelskreislauf, wo die Erkrankung immer besser mit, also immer weiter mit aufrechterhalten wird. Und dazu sagen, okay, es wäre schon mal ganz gut, wenn wir, also da dieses, wie kann ich begleiten, ohne in dieses Hamsterrad hineinzukommen. Mhm. Also dieser Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Wie kann ich eine Haltung entwickeln, die es möglich macht, dass ich begleiten kann, ohne dass ich halt immer etwas tun muss? Und wie kann ich, oder von der Kommunikation her, wie kann Kommunikation gelingen mit Menschen, die selber auch gar keinen Zugang zu sich selber haben oder wo man tatsächlich jede Silbe rausziehen muss. Also da einfach nochmal andere Herangehensweisen auch so zu sehen.
Ja. Ja. In diesen Kursen, wenn du dann da sitzt mit den Partnerinnen, Partnern, vielleicht auch mit Kindern, mit Eltern, merkst du, dass sich in dem Moment wirklich was bei den Menschen verändert, wo ihr euch zusammen mit dieser Krankheit beschäftigt? Oder ist das dann so ein schleichender Prozess? Passiert das wie so ein Klick im Kopf? Weil das muss man ja erstmal alles auch umsetzen. Ne? Das ist ja was man selbst auch verarbeiten muss, auch ein Weg, den man gehen muss als Angehöriger. Plötzlich die eigenen Verhaltensweisen zu reflektieren und auch zu verändern.
Ja, also den ersten Klick merke ich, also ich beginne immer ganz gerne damit mit der Klagemauer, dass jeder mal so aufschreiben kann, was findet er tatsächlich so richtig herausfordernd und fürchterlich an dieser Erkrankung. Also wenn man jetzt sagen kann, ich schreibe jetzt mal das auf, was ich am liebsten heute Abend hier loswerden würde. Und da kommen einige Zettel bei zustande. Und allein dieses Sichtbarmachen, ich schreibe es auf, wir sehen das alle gemeinsam an dieser Tafel, das führt schon zu einer gewissen Erleichterung und Verbundenheit, wovon ich eben erzählt hatte. Das ist meistens so der erste Klick, der dann eben kommt, so nach dem Motto, wir sind tatsächlich gar nicht so alleine. Und das ist schon mal sehr wertvoll für die Gruppendynamik und jedem Kursabend sind es unterschiedliche Ansätze, wo so individuelle Klicks kommen. Mhm. Oder? Und vor allen Dingen auch, was ich jedes Mal sehr schön finde, es sind ja eigentlich nur drei Abende, aber auch die Zeit dazwischen. Dass da schon erzählt wird, dass innerhalb von dem der Unterschied ist. Es gibt schon Unterschiede im Umgang, in dem, wie man miteinander Zeit verbringt, auch zwischen diesen einzelnen Treffen, dass da schon auch im Alltag, dadurch, dass die wie Angehörige auf die Betroffenen zugehen, dadurch schon eine kleine Veränderung stattfindet.
Ja.
Ne? So dass man sagen kann, okay, es ist jetzt nicht nur etwas, und ich meine, ich kann ja viel erzählen. PowerPoint-Präsentationen sind ja geduldig, da kann ich nicht draufschreiben, aber dann eben zu sehen, so auch zwischen diesen Terminen finden schon Mini-Veränderungen statt. Und das halt zu begleiten und zu sehen, was dann an drei Abenden da möglich ist, ist sehr schön.
Ja, ja. Das war eine von den Säulen, die du vorhin geschildert hast. Die andere Säule ist die Begleitung, während eine Person dann stationär behandelt wird in der Klinik. Mhm. Was kommen da so für Fragen, für Themen auf bei Angehörigen, die in dem Moment zu dir kommen?
Also die eine Richtung ist eben auch so nach dem Motto, man hat ja wirklich auch sehr gekämpft, bis derjenige in die Klinik gekommen ist. Und es ist natürlich auch die Hoffnung, was passiert dann da? Und gerade wenn es noch die erste psychische Erkrankung ist, es kommt dann eben auch so nach dem Motto, was machen Sie denn jetzt hier überhaupt? Na, also jetzt hängt der hier schon eine Woche rum, ist immer noch nicht gesund. Was machen Sie denn jetzt überhaupt? Also dann zu sagen, okay, wie entwickelt sich jetzt hier überhaupt so ein Therapieprozess? Was gehört dazu?
Ja.
Ne, und dann also sehr viele Fragen, gerade weil Psychiatrie ja wenig damit zu tun hat, wie in der Somatik, die Leute werden gewaschen und operiert und solche Sachen, das machen wir ja gar nicht. Also dann erstmal zu erklären, okay, an welchen Stellen kann ein psychiatrischer Aufenthalt tatsächlich hilfreich sein? Dass es da eben ganz viel auch darum geht, erstmal aus dem Alltag herauszukommen, dass es um Tagesstruktur geht, die Auseinandersetzung mit der Erkrankung und eben auch ganz wichtig, die Unsicherheit und Hilflosigkeit, was so die Medikamentenwirkung, wann wirken Medikamente überhaupt? Also eben so nach dem Motto, denn doch jetzt schon eine ganze Woche das Medikament, warum ist er immer noch so traurig?
Ja,
also da eben zu sagen, okay, dass sehr viele Medikamente eben erstmal einen Spiegel aufbauen müssen, dass dadurch eben auch die Zeit, bis es zu einer Veränderung, einer Verbesserung kommt. Und diese kleinen Bausteine eben auch überhaupt zu bemerken.
Mhm.
So, das ist eben einerseits da die Aufklärung. Und gleichzeitig aber auch, okay, wie kann ich mir selber auch erlauben, diese Zeit für mich zu nutzen?
Mhm.
Also auch jetzt es ist nicht unbedingt hilfreich, jeden Tag vorbeizukommen, sondern zu sagen, okay, auch ihr Leben zu Hause, wie kriegen Sie das ohne diesen geliebten Menschen gut hin? Was brauchen Sie und wie viele Besuche tun Ihnen gut?
Mhm. Mhm. Okay. Ist das ein Angebot, wo quasi jeder und jede einfach hinkommen kann, sich anmelden kann und dann habt ihr da einfach eine halbe Stunde Zeit oder wie funktioniert das rein praktisch, diese Gespräche?
Rein praktisch funktioniert das, dass man mich entweder anruft oder mir eine E-Mail schreibt, dann vergleichen wir unsere Kalender und dann ist das bei jedem möglich. Also man muss nicht blutsverwandt sein, das können eben auch Freunde, Nachbarn, also jeder, der im Umfeld ist und diesen Termin kann man, wenn der Betroffene hier in der Klinik behandelt wird, kann man das für die gesamte Zeit während der Therapie in Anspruch nehmen und auch darüber hinaus. Häufig ist es aber auch so, dass es schon sehr problematisch ist, wie kriege ich denn jetzt meinen Angehörigen überhaupt in die Behandlung, in die Klinik? Na, also, und dass dann eben auch die sehr viele gar nicht wissen, dass man auch dafür ein Erstgespräch hier vereinbaren kann. Also derjenige muss noch gar nicht hier behandelt sein. Wir können auch vorher, das ist dann allerdings einmalig, dass man sagt, okay, wir sprechen erstmal darüber, wie kann man denn tatsächlich in Hilfesysteme überhaupt reinkommen. Und dafür kann man auch bei mir Termine machen, auf dem gleichen Wege, per Telefon oder per E-Mail.
Ich glaube, dass viele Leute eben genau an der Stelle echt auch ein Problem haben, sehen, irgendwas läuft hier nicht richtig. Vielleicht dann die andere Person durch eine Depression, aber auch nicht ein helfendes Element ist, um die Gesamtsituation aufzulösen und dass man sich wirklich fragt, wie schaffe ich es denn jetzt meinen Partner, meine Partnerin mit der Depression zu überzeugen, dass da jetzt noch ein Klinikaufenthalt nötig ist. Wie geht das? Wie geht man denn daran? Was sagst du Angehörigen, die genau dieses Problem haben?
Also da ist eben dieser die Aufklärung über das Krankheitsbild, dass man sagt, okay, es gehört ja auch als Symptom dazu, sowohl bei der Depression oder bei der Psychose, dass es zu einer sehr großen Symbiose mit der Erkrankung kommt. Mhm. Also dass die Betroffenen das Gefühl haben, das ist keine Erkrankung, das bin ich.
Mhm.
Und durch diese sehr starke Identifikation eben auch sagen, okay, mir kann ja dann sowieso keiner helfen. Und dazu sagen, durch diese Aufklärung mit dem Krankheitsbild zu sagen, so das fühlt sich im Moment sehr real an, aber das ist ein Krankheitsbild, das wirklich in unterschiedlichen Akutschüben verläuft. Und es gibt Möglichkeiten eben da, es gibt Entlastungsmöglichkeiten, es gibt Hilfsangebote.
Mhm.
Manchmal ist es auch hilfreich, erstmal gar nicht die große Überschrift zu nennen, also jetzt, das ist eine Depression oder das ist eine Psychose, sondern zu sagen, okay, ich bemerke das und das Symptom, da hast du einen ganz großen Leidensdruck. Und mhm. lass uns doch mal über diese, über die Schlaflosigkeit, über diese innere Unruhe, über diese, diese ausbreitende Traurigkeit, dass du dich da mal mit jemandem unterhältst. Dass man also nicht die große Überschrift nimmt, sondern sagt, okay, wo ist tatsächlich so ein großer Leidensdruck dann da?
Ja. Wir haben jetzt über die Angehörigen gesprochen, wie man da auch den Druck rausnehmen kann, indem man vor allem erstmal die Verantwortung von den Personen wegnimmt, die Schuldfrage wegnimmt, weil da ist letztlich niemand schuld. Auf der anderen Seite, da weiß ich jetzt nicht, wie intensiv dein Kontakt ist, wenn du Kontakt hast, wie merkst du denn, dass die Tatsache, dass du von außen erklärst, wie die Situation ist, vielleicht auch erkrankten Personen hilft, weil die halt nicht mehr innerhalb der Familie, innerhalb von einem Freundeskreis sich rechtfertigen müssen für ihre Art zu handeln oder mit allen Mitteln versuchen, irgendwie eine Normalität aufrechtzuerhalten, die einfach nicht da ist.
Ja, also es gibt erstmal eine große Entlastung darüber, dass sie halt sich nicht mehr erklären müssen. Also diese Fassade aufrechtzuerhalten, wenn man sowieso kaum Energie hat, die ist eben auch wirklich enorm anstrengend.
Ja.
Und die familiale Pflege wurde ja damals auch dadurch gegründet, dass man gemerkt hat, okay, wir haben einfach sehr, sehr viele Klienten, die immer wieder kommen, wo man sagt, okay, man hat hier in der Klinik einen Rahmen, wo das Verständnis für die Erkrankung da ist, aber im Umfeld nicht. Und so dass da eben immer wieder auch Stolpersteine auftreten, sei es mit, dass das Umfeld eben nicht so gut mit der Erkrankung umgehen kann und dass es dadurch zurückfällen kann.
Mhm. Ja.
Und dass man sagen kann, okay, manchmal muss man, dadurch, dass wir einen Rahmen schaffen, wo dann eben auch Stabilität und Genesung auch möglich ist. Also jetzt so in Form von, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, wie können wir einen Rahmen schaffen, dass auch jemand mit wenig Antrieb wieder in seine Handlungsfähigkeit kommen kann. Dass es eben jetzt einerseits nicht zu einer Überforderung kommt, wo ja auch sehr viele Betroffene und Angehörige auch große Sorge vor haben, aber was mindestens gerade bei der Depression noch viel gefährlicher ist, ist auch die Unterforderung. Also, dass sich alle Beteiligten der Person gar nichts mehr zutrauen und dadurch die Depression nochmal gestärkt wird. Und insofern ist das halt die Beratung der Angehörigen, ist es dann eben auch, dass wir einen Rahmen schaffen, wo diese Stabilität eben ja auch sich, das hört sich jetzt blöd an, Stabilität stabilisieren kann. Also du weißt, was ich meine.
Ja,
so, dass ich die Genesung auch über den Krankenhausaufenthalt auch im Alltag bewähren kann.
Birgit, dieses breite Angebot vom LVR in Bonn, das ist ja über die letzten Jahre entstanden und du hast es auch mit aufgebaut. Wie war denn die Situation, als du damals nach Bonn gegangen bist und wie hat sich das entwickelt, dass ihr gesagt habt, das sind genau die Punkte, an denen wir ansetzen müssen?
Ja, also es war als ich in die LVR-Klinik gekommen bin, waren schon zwei weitere Kollegen da, die auch schon familiale Pflege gemacht haben. Insofern war so der Einstieg für mich sehr komfortabel. Wir hatten damals auch schon in dem Bereich Depression und Psychose hatten wir schon einige Sachen angeboten. Was nicht so stark ausgeprägt war, war die Sache mit den Hausbesuchen, dass wir halt auch nach der Entlassung dann nochmal zu den Familien gefahren sind und geguckt haben, wie läuft das eigentlich zu Hause? Was ich ein sehr wertvolles, ja, eine sehr wertvolle, einen sehr wertvollen Bereich meiner Arbeit finde, weil bestimmte Dinge, also in meinem Büro kann man so unglaublich viel erzählen, wie gut das auch zu Hause klappt. Aber zu Hause ist das nochmal was anderes. Also das zum einen, dann hatten wir bestimmte Störungsbilder gar nicht dabei gehabt, wie zum Beispiel Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Zwangsstörungen, was aber auch damit zu tun hatte, dass damals die familiale Pflege einfach auch einen anderen Schwerpunkt hatte. Und dadurch, dass es von diesem Modellprojekt der Universität Bielefeld hinterher in die Rahmenversorgung übergegangen ist, konnte man sagen, okay, wir konnten tatsächlich dadurch unser Angebot auch noch, was die störungsspezifische Begleitung anbelangt, sehr viel weiter ausbauen. Das war ein ganz, ganz großes Geschenk. Und dass es dann dadurch eben auch zu einem Ausbau an Kursen und an Gesprächskreisen gekommen ist. Plus die Tatsache, dass wir einfach auch einen höheren Stellenanteil genehmigt bekommen hatten, wir intensiver mit den Stationen zusammenarbeiten konnten und einfach das Angebot dadurch nochmal sehr viel präsenter wurde.
Ja, diese Angehörigenberatung ist nicht selbstverständlich. Warum ist es denn so wichtig, da so breit aufgestellt zu sein?
Also wir sind ja die einzige Anlaufstelle für Angehörige. Das muss man sich eben auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es ist in sehr vielen Landeskreisen, in sehr vielen Kliniken nach wie vor nicht selbstverständlich. Der Bedarf ist allerdings sehr groß. Also ich hatte hier schon Angehörige, die sind aus Luxemburg angereist. Die sind von Norderney angereist. Jetzt einfach mal so, wo man sagt, okay, dazwischen müsste es doch eigentlich auch noch Kliniken geben. Aber das einerseits dieses Störungsspezifische gibt es eben nicht oft. Also du findest sehr viel Angebote zum Thema körperliche Pflege, zum Thema Demenz. Gerade in der Gerontopsychiatrie, da findest du noch was, aber in den ganzen anderen Bereichen eben nicht. Mhm. Und sich so weit breit aufzustellen, eben auch zu sagen, wir haben dadurch die Möglichkeit, unsere Patienten ganzheitlicher zu versorgen und eben auch den Genesungsprozess so zu gestalten, dass eben auch eine Weiterentwicklung mit der Erkrankung, eine Stabilisierung mit der Erkrankung und des ganzen Umfeldes eben auch möglich ist. Ja. Also es ist halt die Sache, natürlich kann man sagen, okay, uns interessiert doch jetzt eigentlich nur die Erkrankung selber. Ne? Also dafür kommen die Leute ja dahin. Aber zu sagen, okay, ich hatte früher auch mal in der Somatik gearbeitet, in einer chirurgischen Ambulanz. Und wenn da, natürlich ist das Erste, womit wir die Leute dann behandelt haben, wenn die eine schwere Schnittwunde haben, dass man sagt, okay, erstmal muss die Wunde versorgt werden. Aber gleichzeitig dann eben auch zu sagen, so ja, aber wie schaut's denn aus mit der Tetanus? Impfung. Ne? Weil das, was da passiert, das hat Auswirkungen auf den Rest. Und wenn wir diese Auswirkungen, diese eine Erkrankung hat Auswirkungen auf das ganze System. Und da jetzt anzusetzen und zu sagen, okay, wenn wir diese Auswirkung nicht behandeln, das ist wie so eine Art Lawine, die dann oben mit einem kleinen Steinchen halt beginnt, aber es hat eben hinterher auch für alle anderen Beteiligten noch sehr viel größere Auswirkungen. Die aufzuhalten, ist nicht nur eine ethische Sache, sondern eben auch eine Kostenfrage, wenn man sagt, okay, wenn wir da frühzeitig beginnen, können wir für das System, für die Familie, aber auch für den Behandlungsprozess ganz wichtige Weichen stellen.
Ja.
Und deswegen ist das einfach eine Sache, wo man sagt, okay,
es ist extrem wichtig.
Genau, ist das eben extrem wichtig. Genau, so viel zum Thema kurze Antwort. Deine Fragen. Okay.
Ja, nee. Ich habe gerade so gedacht, je nachdem, wie groß die Belastung ist, dann halt auch in der Familie beugt man natürlich auch dann Folgeerkrankungen auch noch vor. Ne? Vielleicht bei der Person selbst, dass sie eben nicht rückfällig wird zum anderen, aber auch bei den anderen Personen innerhalb eines Beziehungsnetzes, sage ich mal, dass die halt letztlich dann auch nicht erkranken, weil insgesamt die Basis besser ist, ne? Wenn man über Jahre einfach in Situationen lebt, in denen man sich halt selbst auch nicht wohlfühlt, folgt daraus vermutlich vielleicht irgendwann auch noch eine Erkrankung, nicht nötig gewesen wäre.
Also es ist etwas, einen Mensch mit einer psychischen Erkrankung zu begleiten über Tage, über Wochen, über Monate, das ist chronischer Stress.
Ja.
Und chronischer Stress macht auf allen möglichen Ebenen etwas mit den Angehörigen. Und so ist es gar nicht mal so selten, dass wenn man einen Menschen mit einer psychischen Erkrankung begleitet, ohne dass man selber auch unterstützt wird, dass man dann selber auch depressiv wird oder eben andere stressbedingte Erkrankungen bekommt.
Ja, ja. Lass uns mal kurz über diese letzte Säule, die Besuche zu Hause, sprechen. Wie häufig hast du denn da das Gefühl, okay, hier müssen wir nochmal gegensteuern? Nachdem dann die Therapie in der Klinik war, nachdem man mal rausgekommen ist, nachdem du mit Angehörigen auch schon Gespräche hattest, die vielleicht Kurse hatten, über die Krankheit viel gelernt haben. Wenn du dann nach Hause kommst zu denen und siehst, wie da der Umgang miteinander ist, wie häufig hast du das Gefühl, müssen wir nochmal ein bisschen nachjustieren?
Ja, das ist nochmal so, ist der Feinschliff sozusagen, dass man sagen kann, ja, okay, man ist ja mit sehr viel Motivation dann eben auch entlassen worden. Alle haben so gute Vorsätze, wie können wir bestimmte Sachen umsetzen? Und dann kommt aber trotzdem das Leben dazwischen. Mhm. Ja, also sozusagen, okay, das eine ist halt, ich begleite jetzt zum Beispiel eine Familie, da ist der Vater depressiv erkrankt. Das ist eine junge Familie, beide sind berufstätig, haben 3 kleine Kinder. Mhm. Da kann man sich natürlich eine ganze Menge im Vorfeld überlegen, na, aber dann hat man eben die Rechnung halt nicht mit dem Leben gemacht. Wenn man sagt, okay, dann gibt es plötzlich Dinge, die man anpassen muss, weil bestimmte Sachen im Kindergarten, in der Schule oder sonst irgendwie sowas. Also wie werde ich, also da tatsächlich zu sagen, okay, wie müssen wir das, was wir uns jetzt hier in dem geschützten Rahmen gedacht haben, das auch nochmal mit dem Leben in Einklang bringen und zu sagen, okay, beziehungsweise auch zu sagen, okay, bestimmte Sachen auch mehr den Fokus darauf legen, gut, sie haben das und das, haben sie jetzt tatsächlich gut übertragen können. Wie haben sie das denn gemacht? Mhm. Also wieder den Fokus nicht mehr in die Richtung, so, was kann ich aufgrund der Erkrankung nicht, sondern eben auch so weit zu stärken, zu stabilisieren, was ist denn jetzt auch wieder möglich? Mhm. Und welche nächsten Schritte können wir auch machen? Und da sind diese Besuche eben auch nochmal so Mini-Bojen, wo man sagen kann, okay, sie müssen jetzt nicht mit der Entlassung wieder komplett funktionieren, sondern aber es wäre ja schon mal schön, wenn sie mir erzählen können, wie bis in diesen Zeitraum Entlassung, bis zum nächsten Treffen, wie es gewesen ist, als sie alleine einkaufen gegangen sind.
Ja, ja.
Na, also wir machen halt Mini-Ziele, die erreichbar sind und dann nochmal so zu schauen. Und dann gleichzeitig aber auch so wie, welche Aufgaben können wieder übertragen werden? Wo sind auch von Seiten der Angehörigen noch Unsicherheiten, wo man sagt so, nee, ich will den ja jetzt nicht überfordern, deswegen, der soll sich erstmal wieder ausruhen. Hauptsache, er ist gesund. Und dann zu sagen, so, nee, ja. Wie können wir da tatsächlich so uns in der Mitte begegnen, was das Nervenkostüm von allen auch aushält.
Ja, ja. Da haben wir also die Situation auf der einen Seite Familien, Partnerschaften mit großen Problemen. Auf der anderen Seite bist du, die Antworten hat, die Leute erleichtern kann, weil sie zum Beispiel Schuldgefühle wegnimmt und irgendwie auch noch einen Weg parat hat. Wie nehmen dich die Menschen wahr?
Es ist erstmal eine ganz große Dankbarkeit, auch da, ne, dass man sagt, Mensch, hier gibt es tatsächlich endlich einen Raum, wo ich mal all diese Dinge loswerden kann. Mhm. Weil in dem normalen Umfeld, also Familie, Freundeskreis, geht es halt häufig eher darum, so nach dem Motto, man bekommt dann eine ganze Menge Ideen und guter Ratschläge, was man doch jetzt einfach mal so machen muss, damit es besser wird. Also das ist so nach dem Motto, wenn der doch so traurig ist, der muss doch einfach mal was an die frische Luft. Ja, so. Und sich da nicht hier tatsächlich einen Raum zu haben, wo man erstmal von dieser Art Unterstützung auch bewahrt wird, wo man sagen kann, okay, wir schauen jetzt erstmal hin, was braucht es jetzt in diesem Moment, um überhaupt im Kontakt zu bleiben. Und das heißt, man muss sich hier nicht erklären, wieso bestimmte Dinge einfach jetzt im Moment nicht möglich sind. Na, also man kommt aus diesem Rechtfertigungsdruck raus und hat hier jetzt erstmal einen Raum, wo man selber auch gehört wird und wo man sich auch mal gestatten darf. Also ich habe eine ganze Menge Spezialwerkzeug in Form von Taschentüchern und anderen Sachen dabei, wo man auch erstmal bestimmte intensive Gefühle auch erstmal rauslassen darf, sei es Trauer, sei es Wut, eben auch tatsächlich Wut auf die Erkrankung oder auch auf den Betroffenen, die man ja jetzt auch nicht mal eben so der Schwiegermutter erzählt, boah, ich bin so stinke wütend auf deinen depressiven Sohn. Wo man sagt, oh, okay, das ist jetzt auch nicht das beste Gespräch für so einen Sonntagnachmittag. Nee. Ne, also da eben auch zu sagen, so, ja, die sich tatsächlich auch hier mal offen mit bestimmten Themen auch auslassen zu dürfen, die jetzt nicht ganz so salonfähig sind im Freundes- und Familienkreis. Ja. Und das ist, da erlebe ich halt die Angehörigen wirklich als sehr, sehr dankbar, dass sie diesen Raum so nutzen dürfen.
Was macht das denn mit dir, wenn du siehst, okay, das greift, da etablieren sich diese kleinen anderen Sichtweisen, diese kleinen anderen einfach Routinen, die du vielleicht mit den Leuten erarbeitet hast und das funktioniert. Was macht das mit dir?
Das ist, ich sage hier immer, ich habe den schönsten Job im ganzen LVR-Verbund. Und das ist eins der Gründe dafür, dass ich sagen kann, wow, also diese zu erleben wie bei einer Familie, wo es droht, dass der Kontakt abbricht, wo Menschen absolut überfordert sind mit der Situation, dass dann so Mini-Momente plötzlich möglich sind, dass halt mir eine Mutter mit Tränen in den Augen erzählt, ich hatte ein Gespräch und da hat wieder mein Kind durchgeschimmert. Da hatte ich nicht nur den Kontakt zu der Erkrankung, sondern das war wieder ein Gespräch mit meinem Kind. Mhm. Ja, so, und oder eben zu sehen, mit wie so mit so ganz kleinen Schritten, also die dann, ich feiere die. Ich feiere die nach wie vor. Und das ist eben auch das Schöne an diesem Beruf. Natürlich, ich gebe ja auch Kurse zu diesen, zu psychischen Erkrankungen. Bin ja schon auch eine Weile in unterschiedlichen Psychiatrien unterwegs. Und trotzdem ist bei jeder Familie was Neues und was Besonderes dabei, wo man sagen kann, so wow. Ne? Also das zu erleben und zu merken, so da ist noch so viel möglich. Das ist, also das macht einfach diesen Job so wertvoll und besonders auch für mich.
Du wirkst auf jeden Fall so, als würde dich das total erfüllen, deine Arbeit. Und das ist schön zu sehen.
Dankeschön.
Birgit, es gibt in diesem Podcast ja auch den Teil, wo wir so ein bisschen rauszoomen und auf die Gesellschaft schauen. Reden wir als Gesellschaft im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen zu wenig über Angehörige?
Ja.
Oder ist es okay, dass erstmal der Fokus auf der Person liegt, die auch erkrankt ist?
Ich finde, wir reden deswegen zu wenig darüber, weil es meiner Meinung nach eine Illusion ist, dass wir psychische Erkrankungen ohne die Familien überhaupt therapieren können.
Ja.
Na, also das tatsächlich so zu trennen, das ist ein ganz wichtiger Baustein, der im Genesungsprozess fehlt. Mhm. Na, und deswegen finde ich, ist das in meiner Welt und mit meiner Erfahrung, möchte ich mal behaupten, ist eine wirkliche Stabilisierung ohne das Umfeld mit einzubeziehen überhaupt nicht möglich. Mhm. Und deswegen finde ich, kriegst du ein ganz klares Ja von mir. Ja, wir reden zu wenig darüber, ja.
Du bist ja jetzt tatsächlich mit sehr vielen Menschen im Kontakt. Warum sind psychische Erkrankungen häufig noch so Tabuthemen? Was nimmst du da wahr?
Ich erlebe es häufig, dass es psychische Erkrankungen gehen halt nochmal anders mit uns in Resonanz.
Mhm.
Na, also so ist das triggert ja auch eigene Unsicherheiten, eigene Ängste, dadurch, dass man auch nicht richtig weiß oder es nicht richtig sehen kann, ist es eben auch häufig so nach dem Motto, okay, damit will ich erstmal auch nichts zu tun haben. Also jetzt mal ganz platt gesagt, dass die Befürchtung, wenn jemand sich ein Bein gebrochen hat, dass ich einfach durch den Kontakt, dass mir das auch widerfahren könnte, ist ja relativ gering. Also so, ne? Also dieses,
kann man quasi ausschließen, ja.
Genau. Aber eben zu sagen, okay, bestimmte Dinge so nach dem Motto, inwiefern könnte es mich selber auch betreffen? Also diese eine Sorge ist halt da, dass man halt sagt, beziehungsweise, okay, alle psychischen Erkrankten, da geht ja eine Gefahr von aus, ist nach wie vor, ne? Also auch jetzt in letzter Zeit mit schwierigen Berichterstattungen über Amokläufe oder sonst irgendwie sowas, ne? Das ist einfach auch ist schon zu einem sehr verzerrten Bild für psychische Erkrankungen gekommen ist. Das finde ich, macht es einfach der Umgang mit der Gesellschaft schwierig. Plus die Tatsache, dass wir ja auch eher so die Tendenz haben, dass wir ja alle funktionieren dürfen. Na, also so dieses inwiefern, also es ist die unsere Gesellschaft ist einfach sehr viel schneller und hektischer geworden und da bremsen psychische Erkrankungen eben uns alle ein wenig aus und dazu sagen, okay, inwiefern hat das hier überhaupt einen Raum?
Das bedeutet, wenn ich das jetzt runterbreche, wir brauchen alle einfach mehr Wissen über psychische Erkrankungen und über die Funktionsweisen, ja.
Ja.
Damit man es besser einordnen kann. Was ich so beobachtet habe im Bekanntenkreis, vielleicht teilweise auch bei mir, ist, dass in dem Moment, wo man hört, dass jemand eine Depression hat oder irgendwas, was eine psychische Krankheit ist, und man überlegt sich, schreibe ich der Person jetzt, dass da so ein, da wird eine Stufe mehr in die Gedanken eingebaut, in der man sich dann fragt, hilft das jetzt gerade? Was soll ich denn sagen? Mache ich es damit noch schlimmer? Ist sie jetzt gerade aufnahmefähig und so? Man ist nicht mehr so natürlich, wie man das vorher war und denkt, oh ja, ich schreibe da jetzt einfach eben. Was sagst du Leuten, die sich in dem Moment eben genau diese Gedanken machen?
Ja, also diese Frage mit, ich will ja nichts Falsches machen, ich möchte ja nicht falsch, nichts Falsches sagen, deswegen sage ich lieber nichts.
Ja.
Zum einen, man kann durch den Satz, nicht mit einem Satz, eine psychische Erkrankung verschlimmern oder auslösen. Was allerdings eine psychische Erkrankung durchaus verschlimmern kann, ist Isolation.
Okay.
Und das ist etwas, was, es gibt keine Erkrankung, wo man sagt, okay, da hat Isolation geholfen, im Gegenteil. Dazu sagen, es geht nicht darum, dass du jetzt den perfekten Satz sagst, sondern dass du halt schaust, okay, in welche Art von Begegnung wäre im Moment auch für dich machbar und möglich. Na, und dazu sagen, okay, wir schauen mal, welche Wege der Kontaktaufnahme ist tatsächlich jetzt auch von den Angehörigen her etwas, was sie leisten können und möchten. Und ist auf jeden Fall für den Betroffenen hilfreich. Und da eben auch nochmal zu sagen, es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, wenn ich jetzt was schreibe oder sage, erwarte ich dann eben auch, dass sobald bei WhatsApp die Häkchen blau sind, dass ich dann sofort auch eine Nachricht bekomme. Dazu sagen es, die Kommunikation mit psychisch Erkrankten hat nochmal eine andere Frequenz. Und dann auch zu sagen, es ist, bis bestimmte Antworten kommen, das sind andere Zeitfenster, mit denen wir jetzt auch hier reden. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass es jetzt die perfekte Kommunikation ist, sondern einfach zu sagen, wir brechen Kommunikation so runter, dass wir sagen können, okay, das ist eine Kontakt, wir bleiben im Kontakt, eine Kontaktaufnahme ist es.
Ja.
Und nicht unbedingt etwas, wo man sagt, das sind jetzt die tiefschürfendsten Gespräche. Gerade bei einer Psychose ist es ja ohnehin so, dass das, was gesprochen wird, eher auch etwas ist, um mit sich selber in Kontakt zu kommen, dass es gar nicht um den Dialog geht. Da kann man überhaupt nicht richtig drauf antworten.
Ja, ja.
Also, und das sind eben so bestimmte Bausteine, die enorm wichtig sind bei den unterschiedlichen Erkrankungen. Welche Art von Beziehungsgestaltung ist auch mit der psychischen Erkrankung auf jeden Fall möglich und dann auch enorm hilfreich?
Ja, also letztlich auch die Bewertung daraus nehmen, ne? Dass die Art und Weise, wie man die letzten 20 Jahre kommuniziert hat, einfach beiseite schieben und sagen, das ist jetzt was Neues. Und wenn es einfach länger dauert, dann ist das jetzt gerade so. Nach all den Jahren in der Psychiatrie und in dieser Angehörigenarbeit, was hast du über den Menschen gelernt?
Dass es so viel, also dass es den einen Weg gar nicht gibt.
Hm.
Also im Umgang, ne? Oder den einen Menschen als solches. Natürlich habe ich schon unglaublich viele Menschen, wo man sagt, da ist die Depression mit dabei, da ist die Psychose mit dabei und das ist immer anders. Es ist immer anders und diese spannende Vielfältigkeit dabei zu entdecken und zu merken, so okay, wie können wir jetzt so einen individuellen Fahrplan mit jedem einzelnen Menschen auch machen. Natürlich gibt es Richtlinien, die sollte man auch bitte schon einhalten, wie man bestimmte psychische Erkrankungen behandelt. Aber zu sagen, ja, aber bei jeder Erkrankung ist nochmal diese Individualität und so zu gucken, was braucht tatsächlich diese Person, was braucht diese Familie im Umgang mit dieser Erkrankung? Und wie schön Individualität dann auch wirklich ist. Gerade in der Psychiatrie.
Birgit, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere Person zu Hause jetzt auch gerade eingeschaltet hat, weil sie sich fragt, wie geht's denn eigentlich weiter bei uns? Vielleicht gerade irgendwie auch an so einem Punkt ist, wo man sagt, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Wenn du jemandem begegnest, der genau das gerade empfindet, welchen Gedanken würdest du der Person mitgeben?
Ich würde die Person erst einmal in den, also häufig ist ja dieses, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, dieses Sorgen machen um die nächsten Schritte. Ne? Mhm. Also das ist halt so dieses große, okay, hier muss jetzt was ganz Großes passieren. Und dass wir das Ganze erstmal runterbrechen, so nach dem Motto, okay, was macht im Moment die Überforderung aus? Mhm. Das ist einfach von diesem Großen, also alles, was so überfordern und riesengroß ist, dass wir das ein wenig kleiner zusammenfassen und sagen, okay, wie können wir das Ganze jetzt so bündeln, dass wir sagen können, okay, was ist im Moment das, was am meisten Kraft und Energie raubt und wo können wir da tatsächlich jetzt eine Mini-Veränderung reinbringen? Mhm. Na, also das heißt, erstmal dieses Mitbringen von dieses, also einer meiner Lieblingssprüche stand auch in meinem alten Brust von Oscar Wilde, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das meinte ich halt mit dieser Hoffnungsgeberin, ne, dass man sagen kann, im Moment, dass sie sich scheiße fühlen, sie machen alles richtig, sie begleiten eine Akutsituation und da fühlt man sich so. Hm. Na, und dazu sagen, aber gemeinsam gucken wir ja, wie sie mit ihrem Angehörigen aus dieser Akutsituation rauskommen und woran würden sie den ersten Minischritt erkennen, dass wir auf einem guten Weg sind. Mhm. Ja, und da einfach wieder auch zurück aus diesem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das erschlägt mich alles, erstmal sortieren und gucken, was braucht's in diesem Moment.
Mhm. Okay, also der Podcast steht unter dem Motto sinnvoll in jeder Beziehung. Wie würdest du diesen Satz mit Leben füllen, wenn es um die Angehörigenberatung geht?
Insofern ist es sinnvoll in jeder Beziehung, dass in jedem Gespräch dabei herumkommt, ich muss diesen Weg nicht alleine gehen. Also es ist schwierig, aber es ist insofern, es ist schwierig, es ist herausfordernd und hier in der Angehörigenberatung bekomme ich vermittelt und auch ganz klar signalisiert, dass ich damit aber nicht alleine bin.
Mhm.
Na, also das heißt, dieses sinnvoll insofern, dass es halt stärkend, unterstützend ist und eben das Gefühl von Isoliertheit und Hoffnungslosigkeit eben nimmt.
Dass man den Weg zusammengeht, dass man sich an die Hand nimmt und zusammen die Schritte voreinander setzt. Genau.
Genau. Und zum Schluss kriegt man auf jeden Fall immer noch auch, wenn man möchte, die Psychiatrie-ADAC-Karte. Das ist meine Visitenkarte, sodass man sagen kann, okay, unabhängig, wann Sie sich melden möchten, dass Sie können es tun, ob es jetzt morgen ist, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, dass man halt weiß, wir wissen nicht, wie die Erkrankung sich weiterentwickelt, aber ich weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn nochmal was sein sollte.
Ja. Birgit, eine letzte Frage habe ich noch. Was lernt man über Hoffnung, wenn man Familien über so viele Jahre begleitet?
Das ist, ja, also Hoffnung als solches, dass es etwas sehr Reales und Wunderschönes ist. Gerade in der Begleitung mit Familien, die ja häufig in dieser Situation zu mir kommen, dass sie in einem Tunnel stehen, der links und rechts zugemauert ist.
Mhm.
Ne? Und dass wir durch diese gemeinsamen Gespräche, durch die Begleitung merken, wie man einen Stein nach dem anderen da rausnehmen kann und wieder Licht reinkommt. Und das ist für mich halt, meine tägliche Arbeit, wo man sagen kann, okay, Hoffnungsspenderin und Hoffnungsweitergeberin. Und das spüre ich halt hier mit jedem Gespräch, dass es halt einen Unterschied gibt von dem Beginn des Gesprächs und wie die Leute hier den Raum verlassen. Immer mit einer Prise Hoffnungs-LVR-Sternstaub.
Einige beschreiben die Sorge um die Gesundheit eines Menschen, der einem sehr viel wert ist, als viel schlimmer und größer als die Sorge um die eigene Gesundheit. Und genau deswegen ist es so wichtig, wenn es um psychische Erkrankungen geht, nicht nur den Patienten oder die Patientin im Blick zu haben, sondern auch die Menschen mit aufzufangen, die mit der Person durch dick und dünn gehen und wie das geht, was das bedeutet und mit welchen Angeboten die LVR-Klinik in Bonn das angeht. Das hat uns Birgit Esch heute erzählt. Schön, dass du da warst. Danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, die meisten sagen, es sind erstaunt, wenn ich von meinem Beruf erzähle, dass sie sagen, sie wissen gar nicht, dass es mich gibt. Insofern vielen Dank, dass du mir geholfen hast, dass jetzt sehr viel mehr Leute wissen, dass es mich gibt und dass es das Angebot bei uns.
Dann bin ich gespannt, ob das Telefon jetzt demnächst noch häufiger klingelt und du noch mehr E-Mails bekommst, weil alle Leute diesen Podcast gehört haben. Das würde mich natürlich freuen. Und tatsächlich muss ich sagen, es macht auch was mit mir, was du heute alles so erzählt hast. Wahrscheinlich, weil jeder, der sich mal richtig Sorgen um jemanden gemacht hat, einfach auch weiß, wie herausfordernd und belastend all diese Gedanken sein können, die in einer solchen Situation durch den eigenen Kopf schwirren. Und von daher vielen, vielen Dank für deine Arbeit und deinen Impact auf die Welt und dass du wirklich dafür sorgst, dass es Menschen besser geht. Das ist toll.
Vielen, vielen Dank.
Und beim nächsten Mal geht es richtig in die Praxis, Leute. Ich freue mich auf Oliver Schulz, Pflegefachkraft in der LVR-Klinik in Düren. Und mit dem zusammen schauen wir hinter die Türen der geschlossenen Station. Wie sieht der Alltag aus? Was müsst ihr mitbringen, wenn ihr dort auch hin wollt? Und was müsst ihr mitbringen, wenn ihr dort auch arbeiten wollt? Dann hört einfach am zweiten Dienstag im August wieder rein hier bei Seelenarbeit. Und bis dahin vertreibt ihr euch am besten die Zeit mit einer unserer anderen Folgen. In der letzten Folge war Esther Grell zu Gast, Pflegedienstleitung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und die hat mir erzählt, wie multiprofessionelle Zusammenarbeit funktioniert. Wie schafft man es, dass alle Rädchen ineinander greifen, um am Ende die bestmögliche Behandlung zu garantieren? Einfach kurz nach unten scrollen in eurer Podcast-App und die Folge jetzt als nächstes starten. Und wenn ihr sowieso gerade das Smartphone in der Hand habt, dann folgt Seelenarbeit einfach direkt auch, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und alle LVR-Updates gibt es natürlich für euch auch auf den sozialen Kanälen des LVR, zum Beispiel bei Instagram. Leute, schön, dass ihr heute mit dabei wart. Ich bin Daniel Schwingenheuer. Bis nächsten Monat. Tschüss.